Meine Vorstellung ist erfolgt. Ich habe dem wenig hinzuzufügen. Bin gerne in der Schweiz und möchte jetzt relativ flott meine Präsentation vorstellen, wo Sie einmal in die Methodik der Gentechnik ein bisschen Einblick finden können und vor allen Dingen, wie wir in Zukunft mit der Technologie am besten umgehen. Wir sehen hier meinen Betrieb, umfasst 80 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, 70 Milchkühe waren das mal. Sie sehen die Durchschnittsleistung, das ist soweit alles im grünen Bereich. Das heißt, ein Betrieb, so wie er sich eigentlich präsentiert, in der Lage, in der Wetterau, Kornkammer Hessens, beste Böden, sehr gute Voraussetzungen für landwirtschaftliche Produktion. Und da habe ich immer versucht, eigentlich das Beste draus zu machen. Sie sehen hier meine Kuh Nelke, die wurde 1997 geehrt für eine 110.000 Kilo Milchleistung auf Langlebigkeit mit entsprechend 14 Kälbern. Das war natürlich ein Highlight. Es gibt Landwirte, die erleben sowas in ihrem ganzen Leben nicht. Und für mich war das schon eine tolle Sache, dass man so ein Tier hatte und war auch dankbar dafür, dass man wirklich gesehen hat, den Tieren geht's eigentlich gut, so wie man das in einem landwirtschaftlichen Betrieb haben möchte. Und leider war es die einzige, die ich hatte. Gentechnik geht natürlich nur mit der bäuerlichen Landwirtschaft. Wenn Gentechnik sich selbst überlassen wird oder gegen die bäuerliche Landwirtschaft arbeitet, hat die Gentechnik keine Chance, das ist ganz klar. Ich möchte Ihnen heute Erfahrungen im Anbau und der Verfütterung von BT Mais mitteilen, und Erfahrungen eben, die sich in einem Zeitraum von viereinhalb Jahren jetzt bis heute intensivster Forschungsarbeit ergeben haben. Damit diese Forschungsarbeit überhaupt möglich war, musste natürlich Öffentlichkeit geschaffen werden. Sonst reagiert die Wissenschaft nur sehr schleppend oder träge oder gar nicht. Politik reagiert natürlich auch nur sehr träge. Wir haben Freilandversuche mit herbizidresistenten Mais- und Rapspflanzen durchgeführt, begonnen 1994, 95 erster Anbau. Die Flächen sind immer zerstört worden, auf ca. 1000 Quadratmeter haben wir das versucht. Wir sind dort zu wenig bis keinen Erkenntnissen gekommen, die aussagekräftig gewesen wären. Und so war es, dass 1996 die erste Inverkehrbringungsgenehmigung erteilt wurde für den BT 176 Mais der Sorte Pactol CB. BT steht für Bacillus thuringiensis, ein insektizider Wirkstoff, der in der Pflanze selbst produziert wird und der Sonneneinstrahlung in jeder Zelle sich das Toxin also widerspiegelt. 1997, also quasi während die Versuchsfelder noch besetzt waren, habe ich auf anderen Flächen die Aussaat von dem Pactol vorgenommen, und ich habe meinen Freunden auch immer gesagt von der Besetzerseite, ihr werdet das Feld besetzen und trotzdem wird ein Anbau stattfinden. Sie haben es auch nicht gemerkt. Das Interessante war, sie haben sich auch nicht mehr drum gekümmert. Es ist öffentlich bekannt gegeben worden, wo das Anbau durchgeführt wird, und es hat kein Interesse bestanden, dort irgendwelche Aktionen zu starten. Wir sehen hier links mal eine im Labor geschädigte Maispflanze und rechts eine, die das BT-Toxin beinhaltet. Das System funktioniert. Es funktioniert nicht nur im Labor, es funktioniert auch im Freiland. Wir sehen hier einen geschädigten Maisbestand, durch Zünslerfraß geschädigt. Und so haben wir eben in den Jahren 97 bis 2000 den Maisanbau sukzessive gesteigert, bis auf 100% der Anbaufläche. Man fängt ja langsam an, und wenn man sieht, agronomisch ist das in Ordnung. Die Aussaat ist konventionell erfolgt, ebenso Düngung und Pflanzenschutz. Den Ernteertrag haben wir als Silomais und 2000 dann auch als Körnermais im eigenen Betrieb verfüttert. Das war genehmigt, erlaubt, Verwertung im eigenen Betrieb möglich, Vermarktung über Vermarktungspartner nur, wenn diese dort informiert sind. Aussaat, der Sohn bei der Aussaat, ganz normal. Das sind unsere Böden hier, da lacht einem das Herz, steinfrei, Lösslehm, 80, 90 Bodenpunkte. Die Anbauflächen sind während der Vegetationsperiode von mir akribisch beobachtet worden, weil es war für mich schon was Besonderes, es war was Neues, Das war mir schon klar, wenngleich Mais von der äußeren Erscheinung her natürlich nach Mais aussieht. Wir haben durchaus positive Effekte feststellen können in der Entwicklung der Pflanzen und aus dem Grund haben wir den Anbau jährlich ausgedehnt. Das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, wenn der Praktiker merkt, das ist agronomisch in Ordnung, wird dort weitergemacht. Es gab in den Pflanzen kleine Zünsler-Fraßstellen, die so in der Größe von einem Stecknadelkopf ungefähr waren. Das heißt, die Pflanze ist angestochen worden, angebohrt worden und dann ist aber diese Fahrt nicht weiterverfolgt worden. Das heißt, es hat sich was geändert, das hat gewirkt, der Zünsler ist wahrscheinlich verendet und konnte aus dem Grund nicht weiterarbeiten. Deshalb äußerlich positives Erscheinungsbild der Maispflanzen. Die sind gleichmäßig abgereift, ohne irgendeine Beschädigung. Da ist keine Fahne abgeknickt, kein Kolben abgeknickt. Und darum ist das Ertragspotenzial im Rahmen der natürlichen Gegebenheiten ausgeschöpft worden. Wir sehen jetzt hier mal einen Maisbestand zur Ernte 1999 auf meiner Fläche. Das war in Ordnung. Da lacht dem Praktiker das Herz. Sie sehen hier die Pflanzen gleichmäßig in der Farbgestaltung, also so, wie man sich es eigentlich vorstellt. Das war super. Wir sehen hier den Körnermais, der Kolben bis oben ausgebildet, mit Korn besetzt. Das ist das, was der Praktiker sich wünscht, was der haben will. Das ist die äußere Erscheinung. Das ist auch das, was der Praktiker letztendlich wahrnimmt. Das ist das, was er sieht, was er in der Hand hält und wo er sagt, genau das will ich haben und so ist es mir gegangen. Ich wollte es haben, ich hatte es auch. Es kam dann zu ein bisschen Abweichung im Bereich des Proteingehalts beim Silomais. Ich hatte das dem Unternehmen auch immer wieder mal mitgeteilt, was so meine Sichtweise ist. Und habe eigentlich gedacht, ein höherer Proteingehalt im Mais ist positiv, ist ein positiver Effekt. Und dann würde das Unternehmen das sicher auch als Werbeargument benutzen, aber man hat darauf nicht reagiert. Wir haben dann festgestellt, dass in der Futterration diese Werte beim Tier nicht umgesetzt werden konnten. Sie merken das als Landwirt, Sie haben eine Rationsberechnung, Sie haben die Futtermittelanalyse, die basierend ist dafür und Sie sehen dann eigentlich, ob das hinhaut oder nicht und dann wird an den kleinen Schrauben gedreht. Erste Symptome haben sich eingestellt bei den Milchkühen, Anfang 2001 mit einem weiß-grau-klebrigen Durchfall. Es kam zu Wasseransammlungen in den Gelenken, Euterödeme, Blutgefäßerweiterung. Wir hatten Blut in der Milch. Das hat mir ein Signal gegeben, dass also etwas schief läuft, etwas ziemlich schief läuft. Die Tiere sind dann später mit einem hellrosa Flotzmaul erschienen. Man hat das gar nicht erst so gleich gemerkt. Das sind ganz schleichende Effekte, die so langsam nach und nach praktisch das Tier betreffen. Und als sie dann in den Melkstand reingekommen sind, ist mir das richtig aufgefallen. Auf einmal denke ich, was ist denn eigentlich mit der Kuh los? Die hat ja gar kein richtiges Rosa mehr im Gesicht. Also man merkt das schon, aber es dauert. Es kam zu Immunsuppressionen. Die Tiere sind anfällig geworden für jedwede Krankheit. Es kam zu Todesfällen, das war die Spitze des Eisberges. Missbildungen an Kälbern, Missbildungen, die wir dann auch später festgestellt haben, an Milchfersen. Sie sehen hier im oberen Bild eine Kuh, wie sie sich blass vorgestellt hat. Es kommt vielleicht nicht ganz so gut rüber. Unten eigentlich, wie man sich's wünscht, ein warmes Rosa, sage ich mal dazu. Wir haben hier bei dem Tier im oberen Bereich, im oberen Drittel, eine Missbildung am Strichkanal, zweiter Strichkanalausgang. Während unten die Milch raustropft, ist oben Stecknadel, wie mit einer Stecknadel reingestochen, ein Loch drin, im Strich einfach Kanal angelegt und die Milch tritt dort aus, ohne Schließmuskel, ohne alles. Das ist die Missbildung am Kalb gewesen. War ich zu schnell? Im Schulterbereich ist dort, ja, ohrähnlich eine Abbildung gewesen. Es war fest verankert, durchblutet. Wir haben das dann wegoperiert. Das war ein Bullenkalb und ist dann aus dem Bestand gegangen. Nach diesem massiven Problem und parallel dazu schon habe ich mir natürlich gesagt, was ist hier eigentlich los, was passiert hier eigentlich? Bestgeprüfte Futtermittel, intensivst geprüfte Futtermittel, Wissenschaftler haben dran gesessen, eigentlich alles analysiert, alles für in Ordnung empfunden, genehmigt durchs RKI, das kann doch gar nicht sein. Hier muss doch alles in Ordnung sein. Und ich habe mich nach dem, was ich wusste über Gentechnik und auch nach den Fütterungsstudien, die schon vorgelegen haben, die ich mir alle zu Gemüte geführt habe, die Antragsunterlagen zu dem Mais, die sind ungefähr so dick, habe ich gesagt, an dem Mais kann es nicht liegen. Du musst zunächst mal deine konventionellen Futtermittel untersuchen. Und wir haben alles abgeklopft, auch im tiermedizinischen Bereich. Und sind dann aber, nachdem alles soweit okay war und nichts nachvollziehbar war, was zu diesen Auswirkungen führen konnten, dazu übergegangen und sind in die Tiefe der Pflanze gegangen. Das heißt, wir haben nach den Aminosäuren geschaut und wir haben dort festgestellt, dass bei dem BT-176 Körnermais ein um 24% geringerer Anteil an Aminosäuren in Summe vorhanden war, bei gleichem Proteingehalt, während bei dem Silomais ein Minus von 8,8% in den Gesamtaminosäuregehalten vorhanden war, bei erhöhten Proteingehalten. Das heißt, es war also schon eine Auffälligkeit, die mich stutzig gemacht hat, wo also auch der Nachweis geführt werden konnte, dass die Gleichwertigkeit, unter der das Ganze zugelassen wurde, nicht vorhanden war. Die bemerkenswerteste Untersuchung war eigentlich die zum BT-Toxin. Das sind alles amtlich gezogene Proben, die hier vorgestellt werden, im Syngenta-Labor untersucht in North Carolina. Null Toxin vorhanden. Parallelprobe dazu in Deutschland analysiert, 8300 Nanogramm pro Kilogramm Frischmasse im Silomais. Nach einer Lagerung von anderthalb Jahren, Unternehmen, Wissenschaftler haben damals gesagt, in vier Wochen im Rahmen des Siliervorgangs ist das Toxin abgebaut und wir haben es gefunden. Das hat mich natürlich dann schon sehr stutzig gemacht. Wir haben des Weiteren, interessehalber hatte ich in Auftrag gegeben, in 2000 schon Untersuchungen zur Milch und konnten dort dementsprechend Roundup Ready-Konstrukte und BT-Konstrukte nachweisen. Roundup Ready am Zellpellet, BT-Konstrukte im Milchfett. Das hat mich damals dahingehend interessiert. Für mich war es wichtig, ob wir differenzieren können zwischen der konventionellen Fütterung und einer GVO-Fütterung. Weil es immer hieß, es gibt keinen Unterschied, man kann das nicht unterscheiden. Das war für mich Ausgangspunkt. Das hat für mich heute eine andere, eine weitreichendere Bedeutung, als wir damals eigentlich gedacht haben. Mein Umweltrechtler hat dann gesagt, im Februar 2002 setzt die Maisilage ab. Und das ist ja für einen Praktiker eigentlich unvorstellbar. Ich selber wäre gar nicht drauf gekommen, weil Maissilage als ein Futtermittel, wo man ja etliche Mengen vorrätig hat zur Fütterung der Viehherde, warum soll man das absetzen? Es ist den Tieren danach etwas besser gegangen, aber die Auswirkungen sind bis heute zu spüren. Seit 2002 haben wir keinen Anbau mehr von BT-176 beziehungsweise BT-Mais überhaupt. Der 176 hat heute keine Inverkehrbringungsgenehmigung mehr. Die substanzielle Äquivalenz, also die Gleichwertigkeit von konventionellem Mais zu BT-Mais, ist nicht gegeben. Fragen haben sich aufgetan bei mir natürlich zur Sicherheitsforschung und auch Fragen zum Genehmigungsverfahren. Das hat sich zwangsläufig daraus ergeben. Habe mich dann, nachdem Gespräche beim Robert-Koch-Institut gescheitert sind, beziehungsweise nicht fruchteten, dazu entschlossen, eine Gegenüberstellung zu machen zwischen den Antragsunterlagen, den Genehmigungsverfahren und den Genehmigungsunterlagen und diese Zusammenstellung dem Bundesministerium für Verbraucherschutz in Berlin zur Verfügung gestellt und habe mich mal gefragt, was wurde eigentlich gemacht, wie ist das Ding eigentlich gelaufen? Es hat sich dabei ergeben, zum BT-Toxin hat man überhaupt nichts untersucht, weil man gesagt hat, es ist im ökologischen Landbau zugelassen. Trugschluss und hat das einfach so übernommen. Die Grünmaisfütterung wurde nicht durchgeführt, wo das Toxin also sowieso zu 100% vorhanden ist. Wildtiere fressen den Mais ja auch. Also eigentlich das Naheliegendste hat man überhaupt nicht gedacht, weil man gesagt hat, es ist alles substanziell äquivalent, ist alles gleichwertig. Körnermaisfütterung bei Rindern hat es nicht gegeben. Diese substanzielle Äquivalenz, das war eine Annahme, die ist überhaupt nicht gegeben. Fütterungsstudien insgesamt sind unzureichend, kanzerogene, terrorogene, toxische Wirkungen sind nicht durchgeführt worden, weil man das Toxin gar nicht abgeprüft hat, weil sowieso Mais Mais ist. Der Toxinnachweis Futtertierboden ist unzureichend geführt worden, bis überhaupt nicht. Die Abbaubarkeit des BT-Toxins ist unzureichend geführt worden. Der Wirkung auf den Stoffwechsel ist gar nicht geführt worden, weil Mais Mais ist. Und jetzt kommt eben die gesamte Sache in Sicherheitsklasse S1 beantragt, vom Unternehmen so beantragt. Sicherheitsklasse S1 heißt nach Gentechnikrecht gleichwertig. Das heißt, Mais ist Mais, Mais bleibt Mais. Eigentlich brauchen wir ihn gar nicht zu prüfen. Da fragt man sich natürlich, was soll das eigentlich alles vorher? Dann hätten wir es auch gleich sein lassen können. Der Nachweis der Ungefährlichkeit ist nicht geführt worden. Die Abprüfung sicherheitsrelevanter Kriterien ist nicht durchgeführt worden. Es stellen sich natürlich Fragen zur Gegenprüfungspflicht von Genehmigungs- und Überwachungsbehörden, die ja dafür eigentlich als Beamte zuständig sind. Die gesetzliche Lage ist unzureichend. Weitergehende Sicherungen sind notwendig im Bereich Sicherung, Überwachung und auch Haftung. Daraufhin hat es natürlich Reaktionen gegeben. Es kam zu Umstrukturierungen im Robert-Koch-Institut. Leute im Umweltbundesamt sind umgesetzt worden. Forschungseinrichtungen sind umstrukturiert worden. Das Ziel ist erreicht worden. Mit der Gülleausbringung haben wir dann letztendlich das BT-Toxin wieder ausgebracht. Und das war eigentlich das Fatale an der ganzen Sache, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Das BT-Toxin findet sich unter anderem auf Weide- und Grasflächen wieder. Das BT-Toxin findet sich auch in der Grassilage wieder. Es führt zu massiven Durchfallerscheinungen, wenn die Tiere diese Grassilage verzehren, weil sie damit das Toxin wieder aufnehmen. Und das Ganze spielt sich ab innerhalb von 12 Stunden nach dem Verzehr. Wir sehen hier eine Weide, September 2003 aufgenommen. 2003, trockenes Jahr, die Weide war versteppt, Niederschlag ist gefallen, die Weide ist wieder ausgeschlagen. Die Tiere haben ja als Auslauf diese Weide genutzt und 98% ihres Futters im Stall aufgenommen. Und trotzdem haben sie da so ein paar Halme gefressen und so wie sie über dem Boden wieder die Futteraufnahme gestartet haben, kam es zu massiven Durchfallerscheinungen bis hin zu Darmentzündung, blutigen Darmentzündungen, die also eine wirtschaftliche Milchproduktion auf Dauer natürlich nicht mehr zulassen konnten. Es kam zu Todesfällen, das waren eigentlich die bekanntesten Sachen. Für einen Praktiker auch das Schlimmste natürlich, wenn Sie überlegen, drüben stehen die Tiere, sie kommen morgens in den Stall und da liegt eine tote Kuh im Stall, da werden sie schon nervös. Das Schlimme daran ist nicht nur, dass die Tiere verendet sind, sondern dass man nicht weiß, warum passiert so etwas. Das ist das, was einen in dem Moment umtreibt, neben den mentalen Sachen. Es ist also so, dass die linke Kuh Nelge an dem Morgen schon tot war. Rechts nebenan die Kuh war eingeschlafen, die war am Schlafen. Das hat sich also gezeigt, wir haben die Kuh dann beide Tiere auf den Hänger geschafft und haben die in die Uniklinik gefahren und dann ist die dort behandelt worden, aber war nicht mehr zu retten. Alle Tiere sind von der Weide heimgegangen, haben sich in die Box gelegt und sind in der Box an Ort und Stelle eingeschlafen. Das heißt, die Tiere haben das gemerkt. Die Tiere haben gemerkt, es geht dem Ende entgegen und wir müssen jetzt uns in Sicherheit bringen und sind dort im Stall eingeschlafen. Verendet an CO2-Vergiftung aufgrund der Toxinbelastung ist der Stoffwechsel in der Leber umgekippt. Kohlenhydratstoffwechsel ist verändert worden, L-Laktat zu D-Laktat geworden. Kohlenstoff nimmt zu und Blutsauerstoff nimmt ab, eine ganz einfache Kiste, aber hochkomplex und hochkompliziert und da kann ein normaler Praktiker gar nicht gleich so dahinter steigen. Sie sehen hier die Tiere. Ich muss mich ein bisschen beeilen, wir haben wenig Zeit. Das war eine Situation, eine Milchferse kommt zum Kalben, gibt in der ersten Melkphase 2,5 Liter pures Blut aus dem Euter. Das war in 2003. Da habe ich gesagt, okay, ich war so weit sensibilisiert, dass ich wusste, das Tier ist nicht mehr zu retten. Was da genau passiert ist, konnte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen. Ja, die hat sich's leicht gemacht. Die hat einfach das gesamte Drüsengewebe rausgeschmissen. Also, das Toxin hat seine Wirkung entfaltet. Absoluter Totalschaden. Komplette Drüsengewebe verabschiedet sich. Somit ein Totalausfall. Es war alles in Ordnung, die 5 toten Kühe sind bezahlt worden von Syngenta, es ist auch ein Milchleistungsverlust bezahlt worden, es sind auch die auch zusätzlichen Tierarztkosten bezahlt worden. Dann hat man gemeint, man könnte sich aus der Veranstaltung verabschieden und hat gesagt, wir sind mit unserem Latein am Ende. Da habe ich mir gedacht, das kann ja gar nicht sein, dass man mit seinem Latein am Ende ist. Das war im Jahr 2002. Das ist eigentlich eine schwache Leistung, habe ich mir gedacht. Wenn die mit ihrem Latein schon am Ende sind, dann machen wir halt eben weiter. Und ich bin froh und dankbar, dass ich das so lang durchhalten konnte. 2004 lese ich dann eine Woche Abstand am Timmendorfer Strand. Vor der Tür liegt auf einmal die Zeitung, die Welt. Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Syngenta stoppt die Gentechnikprojekte in Europa. Bums. Wir sind gescheitert, rollen die Fahne zusammen und fahren heim. Nee, wir fahren nicht heim, weil in die Schweiz, da dürfen wir uns gar nicht blicken lassen. Wir fahren nach USA, da haben wir es leichter. Ich habe gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein, dass hier der Forschungschef sagt, traditionelle Züchtungsmethoden sind oft effektiver als Gentechnik. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für die Politiker, dass sie wissen, dass das Unternehmen eigentlich gar kein großes Interesse dran hat. Wir haben bei Saatgut und Pflanzenschutz schon viel mit der Gentechnik experimentiert und sind oft gescheitert. Ich weiß gar nicht, woran die gescheitert sind. Also an der Gesetzgebung scheinbar nicht. Sie sind gescheitert an ihrem eigenen Produkt und an der Art und Weise, wie man mit der Technologie umgeht. Das ist meine Sichtweise. SWR-Report Mainz hatte herausgefunden in einer Recherche, dass Beamte der Gentechnik-Genehmigungsbehörde, also dem Robert-Koch-Institut, in einem Werbevideo mitgespielt haben. Und dort geht es um das streitbare Korn. Der Film ist gedreht worden 2002, das ist nicht ganz unwichtig. 2002 sind die Gespräche gescheitert. Und man hat dann gedacht, man streitet sich vielleicht um das Korn, um den Mais. Das ist nicht das Streitthema. Es geht um die Technologie, es geht um die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird und es geht um die Art und Weise, wie man mit der Technologie umgeht und wie man versucht, sich dann, wenn es klemmt, rauszulavirieren. Das war natürlich für mich klar, wenn dort die Leute mitwirken, mit denen ich Gespräche geführt habe, wo ich gedacht habe, als Praktiker, Robert-Koch-Institut, Genehmigungsbehörde, das sind die Leute, die für mich zuständig sind. Wenn die in solchen Videos mitspielen, hätte ich mir die Flüge nach Berlin sparen können. Aber ich habe es ihnen wenigstens mitgeteilt. Die Auswirkungen sind folgende. Natürlich ist das gesamte genetische Material verloren von meinen Tieren. Das ist weg. Es gibt auch Dinge, die kann man mit Geld nicht bezahlen. Entsorgung der vorhandenen Grasilage muss über Müllverbrennungsanlagen passieren, damit das Toxin aus dem Naturkreislauf rauskommt. Flächenkontamination dauert 6 bis 7 Jahre, baut ab unter UV-Einstrahlung oder über eine scharfe Säure ist es wegzubekommen, beziehungsweise mit Alkohol. Diese Dinge passieren natürlich nur im Labor. Das kann man im Freiland nicht machen. Das kann sich jeder an 3 Fingern abzählen. Es ist insgesamt ein wirtschaftlicher Totalschaden. Auch das ist klar. Die Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind, sind ganz klar. Antragstellung, Prüfung und Genehmigung dürfen nur nach arzneimittelrechtlichen Kriterien ablaufen in Zukunft. Es muss eine zusätzliche Kontrolle der Genehmigungsbehörden vor Ort stattfinden. Es muss die Produkthaftung durch den Hersteller geregelt sein. Es kann nicht sein, dass jemand ein Produkt auf den Markt bringt und die Allgemeinheit soll dann dafür auch noch haften. Es kann auch gar nicht das Thema sein, weil es ist ja sowieso alles sicher. Von daher kann man auch für die Produkte haften, die man herstellt. Der Landwirt muss es ja auch letztendlich. Es ist unbedingt eine Intensivierung der wissenschaftlichen Forschung vonnöten. Und das ist aber nur sinnvoll, wenn dann diese relevanten Erkenntnisse auch transparent, verständlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das kann nicht mein Job sein, Wissenschaft zu betreiben und dann auch noch letztendlich dafür Sorge zu tragen, dass hier die Ergebnisse vorgestellt werden und dass man dann den Druck auch noch auszuhalten hat. So soll es mal wieder aussehen. Wir möchten natürlich wieder Tiere auf Tierschauen bringen und möchten auch in der Produktion wieder weiterfahren, so wie es mal war, wie es mal angedacht war, weil ich lasse mir eigentlich nicht meine Existenz zerstören durch einen Bombenangriff von einem Unternehmen. Ich möchte auf das Buch hinweisen, Gefahr Gentechnik, ist auch sicher hier irgendwo ausgelegt, Irrweg und Ausweg, dort ist diese Sache nochmal beschrieben. Und ganz interessant ist die Internetseite Public Eye on Science. Dort können sich alle Interessierten informieren. Dort sind Antragsunterlagen und die entsprechenden Missstände gegenübergestellt, sodass man sich dort das alles zu Gemüte führen kann. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe natürlich für Fragen zur Verfügung.